Liebe Brüder und Schwestern, wir hören nun den siebten Teil unserer Auslegung des ersten Petrusbriefes unter der Überschrift Sondere dich von allem Bösen ab und lesen hierzu das ganze Kapitel 1. Petrus 4. 1. Petrus 4 zum Aufschlagen wieder und ihr dürft gerne mitlesen. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Aber sie werden Rechenschaft geben müssen dem, der bereit ist zu richten, Lebende und Tote. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, das ist das Gesamtthema auch unserer Bibelwoche, jetzt sind wir zum Vers gestoßen, ja. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Soweit das Wort Gottes. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Heiland, du rufst uns auf, uns von allem Bösem abzusondern und Gutes zu tun, dir nachzufolgen. Dazu lass auch diesen Abend dienen. Leite uns durch dein Wort und erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Hier nimmt der Apostel Petrus Bezug auf das Leiden, auf die Passion unseres Herrn Jesus Christus. Und dadurch, dass er für uns in den Tod gegangen ist, hat er die Sünde gesühnt, hat der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten und uns von der Macht des Todes losgekauft zum ewigen Leben. Wir können nicht in der gleichen Weise und in der gleichen Heilsbedeutung vor allem leiden wie Jesus Christus. Es gibt mal eine Stelle, ich erstatte, was an den Leiden Christi noch fehlt. Aber da ist nicht das Erlösungsleiden gemeint, was der Apostel Paulus dort schreibt, sondern das Leiden in der Nachfolge, was wir als Jüngerinnen und Jünger des Herrn in der Nachfolge ihm sozusagen nachtragen, das Kreuz. Aber unser Kreuz, das wir auf uns nehmen, hat keine Heilswirkung, sondern das ist einfach, was der Herr sagt, der Jünger ist nicht über dem Meister, haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch auch verfolgen. Und in dieser Leidensnachfolge werden auch wir zubereitet für das Reich Gottes. Und je mehr wir zubereitet werden, umso weniger bekommen wir Lust an der Sünde. Und so ist es auch hier gemeint. Es kann nicht heißen, dass wir überhaupt nicht mehr sündigen würden. Das würde 1. Johannes 1 widersprechen, wo es heißt, wer sagt, er sei ohne Sünde, da macht Gott zum Lügner. Aber wenn wir ganz in die Nachfolge Jesu uns hineingeben, wenn wir in der innigsten Gemeinschaft mit ihm stehen, dann ist es so zu verstehen, wenn Christus in uns wohnt, dann haben wir aufgehört mit der Sünde. Das heißt auch im 1. Johannesbrief, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht mehr in diesem Sinne. Aber nur soweit wir in ihm bleiben und er in uns ist. Sobald wir uns wieder herauslösen, bekommt die Macht Satans und der Sünde wieder Einfluss auf uns, Anspruch auf uns. Und deshalb gilt es, in der Leidensnachfolge des Herrn zu bleiben, aber auch in seiner Auferstehungsherrlichkeit. Und wenn wir so mit ihm verbunden sind, dann gilt auch, dann haben wir aufgehört mit der Sünde. Sünde heißt im Deutschen sowieso Absonderung, getrennt sein von Gott. Und Gemeinschaft mit dem Herrn, da ist die Absonderung vom Herrn natürlich beendet. Da sondern wir uns nicht mehr vom Herrn ab, sondern vom Widersacher, von der Welt. Und das ist auch das Thema heute Abend. Sondere dich von allem Bösen ab, von aller Sünde, von allem Weltlichen, von dem vergänglichen Bösen in diesem Weltlauf. Das Leiden kann uns näher zu Jesus treiben. Und je näher wir beim Herrn sind, umso weiter wechseln wir von Satan und der Sünde. So ist es zu verstehen. Ja. Wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch, also in unserer irdischen Leiblichkeit, nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Ein Kind Gottes hat seine Lebensrichtung geändert gegenüber dem früheren Leben. Früher sind wir, bevor wir bekehrt waren, in Richtung Hölle gelaufen, zur ewigen Verdammnis, auf der breiten Straße des Verderbens. Sobald wir aber berufen wurden vom Hirten unserer Seelen, von Jesus, haben wir die Richtung geändert, hin zum Himmelreich, auf dem schmalen Weg, dem Lamme nach. Das nennt die Bibel Bekehrung, eine Richtungsänderung um 180 Grad. Weg vom breiten Weg in die Verdammnis und hin zum schmalen Weg zum Himmelreich. Auf dem schmalen Weg zum Himmelreich. Und das ist doch wunderbar, wenn wir nicht mehr ein Spielball unserer Triebe sind, ausgeliefert dem Egoismus, der Lustbefriedigung, der Selbstverwirklichung und all diesen Dingen, sondern in allem nach dem Willen Gottes fragen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Auch da ist unser Herr Jesus das Vorbild im Garten Gethsemane, als er betete, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er hat den Kelch des Leidens getrunken im Gehorsam zu seinem Vater als der lebendige Sohn Gottes. Und in dieser Nachfolge Jesu sollen auch wir und dürfen wir uns am Willen Gottes orientieren. Und ich sage immer wieder, das ist wahres Glück, wenn wir in allem in der Abhängigkeit vom Herrn stehen. Und wenn wir einmal nicht in Abhängigkeit von ihm etwas entschieden haben, können wir es immer noch korrigieren, solange kein Porzellan zerschlagen wurde. Natürlich ist dann manchmal schon vieles kaputt gegangen. Man kann nicht jede Sünde ungeschehen machen. Die Auswirkungen der Sünde bleiben eben erhalten. Ob es eine zerrüttete Ehe ist oder vielleicht sogar die Tötung eines Menschen, ob es eine Abtreibung ist oder etwas, was man entwendet hat. Das, was man entwendet hat, kann man zurückgeben, aber Menschen, die Opfer geworden sind von uns, die können wir nicht einfach wieder lebendig machen. Höchstens, wenn wir sie durch Hass oder andere Dinge geschädigt haben, da können wir um Vergebung bitten, da können wir Dinge noch bereinigen. So, liebe Geschwister, fragt nach dem Willen Gottes. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Dann bekommt unser Leben eine neue Richtung und Satan mit seinen Lockungen verliert mehr und mehr Einfluss auf uns. Wie gesagt, wir werden nicht perfekt sein, aber wir haben einen vollkommenen Heiland, der uns trägt, der uns leitet, der unsere Gebete erhört und unser Leben in die Richtung lenkt, die zum Himmelreich führt. Nun kommt ein Blick in die Vergangenheit. In Vers 3 schreibt der Apostel Petrus: Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei, man kann auch Trinkgelage übersetzen, und gräulichen bzw. frevelhaftem Götzendienst. Das kennzeichnet so ganz krass, wie man heute sagt, das heidnische Leben. Nicht? Mit diesen Beispielen. Ausschweifung, man erkennt keine Grenze an, folgt den hemmungslosen, zügellosen Begierden. Nicht nur auf sexuellem Gebiet, aber auch da, diese Orgien, die auch im Römischen Reich gefeiert wurden, was dann dazu führte, dass die Leute immer mehr dekadent wurden und immer mehr von ihrer Kraft verloren haben und dass das Reich schließlich unterging. Sie wurden dann von stärkeren Völkern überrannt. Und es wurde geradezu zum Programm gemacht, zum Beispiel von Lenin, dass sie sagten, ihr müsst eine Gesellschaft moralisch so verderben, dass sie keinen Widerstand mehr entgegensetzt, wenn dann wir kommen mit unseren strammen kommunistischen Prinzipien, sie dann übernehmen. Ja, also die Gesellschaft muss erstmal, und dazu dient der Neomarxismus, die 68er Revolution, eine Gesellschaft so verderben, dass dann der Kommunismus den Sieg behalten kann mit seinen straffen Ordnungen. Versteht ihr? Zuerst wird zerstört, wird aufgeweicht, was da war, werden alle Werte über Bord geworfen, antiautoritäre Erziehung, hemmungslose Zügellosigkeit, Autonomie, Libertinismus, Liberalismus. Und wenn dann alles zerbröckelt ist, dann kommt der neue Machthaber und stülpt sein diktatorisches System darüber. Und ich denke, das läuft auch bei uns zurzeit, diese Auflösung unserer Gesellschaft. Und dann kommt wieder der starke Mann kommen und seine Diktatur errichten. Am Ende wird es dann eben der Antichrist sein mit seinem falschen Propheten. Vielleicht kommen vorher auch noch andere Gestalten, aber ich persönlich denke, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der letzten Phase der Endzeit. Aber es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen. Wir als Christen, als Kinder Gottes sollen das nicht mehr tun. Wir sollen den Herrn Jesus so lieben, dass wir eine ganz neue Zielrichtung haben, auch in unserem Bestreben, in unserem Begehren. Die Zielrichtung sollte sein, dass wir ihm Freude machen, dass wir in kindlichem Vertrauen uns von ihm führen lassen, dass wir ihm Seelen zuführen, die gerettet werden aus der bösen Welt heraus, dass wir wissen, wir haben Vergebung unserer Schuld, wir haben ein sinnvolles Leben voll Freude und Hoffnung in die Ewigkeit hineinmündend. Das ist wirklicher Sinn, wirkliche Freude, wirkliche Hoffnung. Und dann wird das, was hier beschrieben ist, für uns einen schalen, einen ekligen, einen modernden Geschmack bekommen. Übrigens, das Wort modern wird genauso geschrieben wie modern. Ja, muss man auch mal überlegen. Was heute modern ist, das ist übermorgen schon vermodert. Die Modewellen, die gehen ja so dahin, ja, wie so ein Rauch. Also ihr seht, modern und modern, das ist gar nicht so weit auseinander. Und hier nun werden diese Entartungen, Entgleisungen, Sünden genannt, Ausschweifung, Begierden, dann auch die Trunkenheit und Fresserei, das was auch im Galaterbrief kommt, bei dem sogenannten Lasterkatalog, Saufen und Fressen, Völlerei, sich überessen und eben auch gräulicher Götzendienst. Götzendienst muss heute gar nicht mehr nur sein, dass man irgendwelche Götzenfiguren aufstellt und sie anbetet, sondern Götzendienst gibt es auf unzähligen Gebieten. Da hängt sich ein junger Mann seine Rockidole an die Wand und betet sie quasi an. Da verehrt ein erwachsener Mann sein Auto mehr als Gott. Oder das eigene Ich wird ausstaffiert mit allen möglichen Dingen. Da wird die Sexualität vergöttlicht. Da wird der Mammon auf den Thron gestellt, alles Mögliche. Es gibt heute unzählige Götzen, die die Menschen letztendlich dann zerstören. Und dann Vers 4, das befremdet sie, ja wen? Die Ungläubigen, die Heiden, das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben. Mensch, der macht da nicht mehr mit. Der geht bei der Party gar nicht erst hin oder geht, bevor der Alkohol so richtig wirkt, dass er nicht diese Witze mitmacht, ist ein Spielverderber und wie es dann alles heißt. Aber wunderbar, wenn wir ein Licht sind und uns nicht hineinreißen lassen in diese sündige Treiben. Ich denke, dass ein Christ auch nicht bei Karneval und Fasching und schon gar nicht bei Halloween, diesem Geisterfest, mitmachen kann, sondern wir sollen da klares Zeichen setzen, dass wir das nicht für gut halten. Es ist manchmal schwierig in den Schulen, wenn man die Kinder dann nicht zu den Faschingsveranstaltungen lässt. Aber auch da kann man das Christzeugnis geben und sagen, wir haben viel schönere Feste, zum Beispiel Erntedank oder Weihnachten oder das Auferstehungsfest, aber wir müssen nicht hier uns verkleiden, ja, wir können unser Gesicht zeigen, ehrlich und aufrichtig sein und diese heidnischen Bräuche brauchen wir gar nicht. Manche werden es verstehen, vielleicht sogar sich bekehren daraufhin, aber viele andere Weltleute, sie lästern, Blasphemie, der Begriff steht hier. Sie lästern nicht nur die Christen, die das dann so sagen und bezeugen, sondern sie lästern Gott, der für sie dann der Oberspaßverderber ist, der ihnen in ihrer Lebensentfaltung, ihrer Selbstverwirklichung ihnen hineinreden will. So sehen sie es ja von ihrem Standpunkt. Sie haben ja noch keinen Sinn in ihrem Leben. Sie haben nur dieses oberflächliche, schale Vergnügen. Und wenn sie wirklich den Sinn des Lebens erkannt hätten in Jesus Christus, dann würden sie auch anders denken. Aber so, solange sie noch nicht die Bibel kennen und die Freude im Herrn erfahren haben, so lange lästern sie. Aber, Vers 5, sie werden Rechenschaft geben müssen, dem, der bereit ist zu richten, Lebende und Tote. Keiner wird dem Urteil Gottes entgehen. Doch, eine Gruppe schon. Wer kommt denn nicht in das Verdammungsgericht, ins große Weltgericht? Die Kinder Gottes, sie kommen nur ins Preisgericht, 1. Korinther 3. Da wird dann geprüft, ob wir Gold, Silber und Edelsteine auf das Fundament Jesus Christus gebaut haben, also im übertragenen Sinne, das sind die geistliche Frucht, die wir hervorgebracht haben, oder ob wir eben nur Holz, Heu und Stoppeln errichtet haben auf dem Fundament Jesus Christus. Dann wird man so wie durchs Feuer hindurch gerettet. Da ist nicht Fegfeuer gemeint, sondern gerade noch gerettet, aber wunderbar, wenn wir auch wirkliche Frucht für den Herrn bringen durften. Das ist das Preisgericht, da geht es praktisch um den Lohn, aber bei dem Verdammungsgericht, da wird jeder, der nicht im Buch des Lebens steht, der nicht Erlösung durch das Blut Jesu Christi hat, wird verdammt werden. Und das steht in Offenbarung 20 nachzulesen, gleich nach dem tausendjährigen Reich. Ja, deshalb steht hier auch wörtlich, der bereit ist zu richten Lebende und Tote. Nicht die Lebenden und Tod, die Toten, wie Luther hier übersetzt hat, sondern es ist ohne Artikel. Also ins Verdammungsgericht kommen nur solche Lebenden und Toten, die nicht gläubig waren, die nicht zu Jesus gehört haben, die Gott abgelehnt haben. Den lebendigen Gott der Bibel. Und den Vers 6 möchte ich nur noch mal lesen, habe ich heute Morgen schon ausführlich mit uns betrachtet, im Zusammenhang mit 1. Petrus 3, Vers 19 bis 22, wo es ja um die Predigt geht gegenüber den Geistern im Gefängnis. Wir haben heute Morgen gesagt, dass das Verstorbene sind aus der Noah-Generation und auf die bezieht sich auch höchstwahrscheinlich dieser Vers 6, der sicherlich mit zu den schwierigsten Versen in der Bibel gehört, wo hier steht, denn dazu ist auch nicht den Toten, wie Luther übersetzt, sondern einfach Toten. Es steht nur Nekrois ohne Artikel. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. Es sind die Toten aus der Noah-Generation gemeint, aber nicht alle Tote. Nicht alle Toten bekommen noch eine Chance nach dem irdischen Leben, sondern nur die Noah-Generation. Das geht ganz klar aus 1. Petrus 3, Vers 19 bis 21 hervor, weil diese sehr schnell damals vernichtet wurde und Jesus bei seiner Höllenfahrt, wie man sagen kann, als er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, hat als eine Ausnahme dieser Generation das Evangelium gepredigt. und ihnen eine Chance gegeben. Man kann keine Allversöhnungslehre daraus folgern, wie es manche machen und sagen, ja, alle bekommen nach dem Tod noch eine Chance. Das würde diese Stelle völlig überdehnen und wir dürfen nicht aus solchen unklaren Stellen eine so weitreichende Lehre ableiten. Das würde über das Wort Gottes hinausgehen und dem Wort Gottes widersprechen. Ja. Die jetzt heute Morgen nicht da waren, ja, Sie können es ja nachhören, ich habe das ausführlicher heute Morgen dargestellt. Nicht? In 1. Petrus 3, diese weitreichende Frage, ob es noch eine Bekehrung nach dem Tode gibt. Nicht allgemein, aber diese eine Generation zur Zeit Noahs. Das war unser Ergebnis heute Morgen. Nun Vers 7, das Hauptthema unserer Bibelwoche. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Man kann auch übersetzen, nahe gekommen, das Ziel aller Dinge. Telos heißt Ziel oder Ende. Der Herr Jesus betet am Kreuz, es ist vollbracht, es ist vollendet. Tetelestai, das Ziel ist erreicht, zu dem er gekommen ist. Das war der letzte Siegesruf am Kreuz. Und hier steht auch der Begriff, es ist nahegekommen, das Ziel oder Ende aller Dinge. Und das kann deshalb schon im ersten Jahrhundert geschrieben sein, weil mit dem Kommen von Jesus von Nazareth als des Messias Israels, des Heilskönigs, die Endzeit im weiteren Sinne begonnen hat. Jetzt ist der Heilbringer erschienen, jetzt ist die himmlische Herrlichkeit zubereitet, die himmlische Wohnung. Und das Ziel aller Dinge ist gekommen. Und ich habe ja schon erwähnt, das Ende der Endzeit, wann hat das begonnen? Die Endzeit im engeren Sinne? So 48, Staatsgründung Israels. Wenn der Zeiger an der Weltenuhr, wenn der Feigenbaum wieder grünt oder überhaupt grünt und saftig wird und Früchte bringt, ich gebe es jetzt frei, wieder Blätter treibt, steht da, Matthäus 24, dann wisst, dass es nahe vor der Tür ist. Überhaupt Matthäus 24 ist natürlich hier das Parallelkapitel. Ich hatte ja das Vorrecht, das im Herbst letzten Jahres ausführlich hier auszulegen, die Kapitel Matthäus 24 und 25, in, ich glaube, auch 10 oder 12 Bibelarbeiten, nur diese zwei Kapitel. Das kann ich und will ich jetzt hier nicht wiederholen. Ich will nur kurz darauf hinweisen, was in Matthäus 24 als Zeichen der Endzeit aufgezählt wird. Da werden zunächst genannt falsche Christusse, dann Kriege und Kriegsgeschrei, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, Christenverfolgung, gegenseitiges Verraten innerhalb der Gemeinde auch, viele falsche Propheten, die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, die Liebe, die in vielen erkaltet und auch die Evangeliumsverkündigung, dass allen Völkern das Evangelium verkündigt wird. Und alle diese Zeichen der Endzeit, vor allem auch der Feigenbaum Israel, steht auch in Matthäus 24, die erfüllen sich heute zusehends vor unseren Augen. Nicht nur ein Zeichen, sondern alle Zeichen. Wer möchte, kann das ja nachhören auf der CD von damals. Da ist alles ausführlich ausgelegt worden. Und so erkennen wir, wenn wir neben der Bibel auch in die Zeitung schauen, sehen wir, wie vor unseren Augen im Weltgeschehen sich das erfüllt. Und wenn das so ist, liebe Geschwister, dann gilt, was hier steht, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Besonnen heißt eben und nüchtern heißt, dass wir nicht auf jeden Wind der Lehre hereinfallen. Satan versucht uns zu verführen, wegzuführen von der biblischen gesunden Lehre zu irgendwelchen Seitenwegen, Irrlehren, Sekten, falsche Propheten. Das heißt ja viele falsche Propheten, nicht nur wenige und sie werden viele verführen. Und es nimmt heute überhand. Jetzt hörte ich schon wieder von einem falschen Propheten, der gerade in der Schweiz auftritt. Da kenne ich schon viele, auch in Deutschland. Und der sammelt wieder eine Schar um sich mit ganz gefährlichen Lehren, die Jesus verfälschen, die auch einiges andere verdrehen. Und deshalb der Aufruf hier, dass wir besonnen nüchtern sind und nicht auf jeden Wind der Lehre hereinfallen und wegziehen lassen vom Zentrum des Glaubens. Und auch seid nüchtern zum Gebet. Wenn wir im Gebet stehen, in der Verbindung mit dem Herrn, mit ihm reden, ihn fragen, auch wegen der Geisterunterscheidung, ihn um Hilfe bitten, dann werden wir beim Herrn bleiben und nicht verführt. Man sollte dann auch auf solche Brüder hören in den Gemeinden, denen Gott die Gabe der Geisterunterscheidung geschenkt hat. Die haben oft eine sehr undankbare Aufgabe. Man will es oft nicht mehr hören und dann treibt man sie manchmal sogar hinaus. Und das sollte nicht sein. sondern da sollte man das auch ernst nehmen. Wenn eine biblisch begründete Warnung gegen eine Irrlehre oder andere Verführung geäußert wird, dann sollte man das wirklich auch prüfen und ernst nehmen. Das ist dann wiederum die Aufgabe der Ältesten und Hirten, dass sie dann auch handeln. Und da gibt es ja dann auch Gemeindezucht, 1. Korinther 5, was heute leider auch nicht oft genug praktiziert wird. Es darf auch nicht überstürzt werden, da gilt die Gemeinderegel, Matthäus 18, dass man das Gespräch erst unter vier Augen sucht, dann jemand hinzuzieht, dann die Gemeinde erst einbezieht. Aber es sollte im schlimmen Fall, wenn wirklich Verführung ein böser Sauerteig der Sünde um sich frisst, sollte auch Ausschluss praktiziert werden können, auch heute noch in Gemeinden. Um die Gemeinde reinzuerhalten von einem bösen Sauerteig der Verführung und Sünde und auch um den Verführer selber zur Umkehr zu bewegen durch diesen drastischen Schritt. Nun Vers 8, das ist wieder eine sehr positive Aussage, aber auch gar nicht immer so leicht zu erfüllen, wo wir lesen, vor allen Dingen habt untereinander beständige, man kann auch übersetzen, innige Liebe. Denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Man kann Liebe nicht befehlen, aber man kann sie sich schenken lassen. Gerade durch das Gebet, was hier vorher genannt wurde, dass wir bitten, Herr, erfülle mein Herz mit dieser Liebe. Denn du hast mich zuerst geliebt. Lass mich dich wieder lieben und meine Nächsten wie mich selbst. Und hier steht auch beständig oder innige Liebe. Das können wir uns wirklich nur erbitten vom Herrn und ihn um Vergebung bitten, wenn wir versagt haben. Und dann hier der wunderbare Satz, die Liebe deckt der Sündenmenge. Wie ist das zu verstehen? Nun, es liegt in unserem naturellen, unserem fleischlichen Wesen, dass wir die Sünden der anderen oft mit dem Vergrößerungsglas darstellen, vielleicht sogar andere noch präsentieren und unsere ganz verkleinern. Das heißt, wir sehen also den Splitter im Auge des Bruders, vergrößern den und den Balken in unserem eigenen Auge sehen wir nicht. Das sollte nicht sein. Man soll immer erst sich selber prüfen. Herr, wo habe ich versagt? Und dann können wir auch auf die Brüder und Schwestern zugehen, die auch Sünder sind und versagt haben. Und die Liebe deckt der Sündenmenge. Das heißt, sie ist vergebungsbereit. Sie kann auch anerkennen, wenn die Sünde ins Meer der Gnade versenkt ist, dass sie nicht immer wieder herausgefischt werden darf. Die Sünde ist wirklich abgetan, wenn ein Mensch sie bereut hat. Und das sollten wir dann auch wirklich ernst nehmen. Und das ist eben ein Kennzeichen der Liebe. Die Liebe deckt der Sündenmenge. Während der Hass, der Neid, der Hochmut immer dazu neigt, dann die Sünden des anderen herauszufischen, zu vergrößern und die eigenen zu verkleinern. Aber die Liebe tut eben gerade das Gegenteil. Sie deckt der Sündenmenge. Sie holt sie nicht heraus, sondern deckt sie zu. Nicht einfach unter den Teppich kehren, ist auch nicht gemeint. Es muss wirklich vergeben werden aufgrund einer ehrlichen Buße. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Nicht einfach Schwamm drüber. Aber wenn es vergeben ist, dann tatsächlich Schwamm drüber. Aber das muss vorher bereinigt sein. Vor dem Herrn und eben auch vor Menschen, wo es zwischenmenschliche Dinge betroffen hat. Vers 9. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Steht hier. Also ich bin auch gastfrei, aber ich habe oft schon gemurrt, muss ich zugeben. Ach, schon wieder Gäste. Und wir haben oft Gäste. Und manchmal wird mir es auch zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber doch trotzdem, nicht alle Jahre. Meine Frau sagt, du lädst ja immer öffentlich ein, brauchst du nicht wundern, wenn es dauernd anruft. Und Leute dann auch kommen. Also ich muss mich da ein bisschen einschränken. Denn die Arbeit haben ja meistens die Frauen. Nicht? Und da darf man es dann ihnen auch nicht verübeln, wenn sie dann auch mal irgendwann murren und sagen, der Mann lädt ein und ich habe dann die Arbeit. Deshalb haben wir heute unsere Hühner auch nur von außen angeguckt, hineingegangen. Also einige waren ja noch dabei, unsere neuen Hühner. Nein, aber Gastfreundschaft ist auch eine Gabe des Herrn. Und wie wunderbar ist, wenn das innerhalb einer Gemeinde geschieht, wechselseitig. Dann lädt man auch die Familie ein, dann lädt sie uns ein und dann die andere Familie. Und so lernt man sich auch besser kennen und lieben. Offene Türen ist geradezu ein Kennzeichen der Heiligen, ohne Murren. Natürlich muss man es auch nicht übertreiben, sodass man zu gar nichts anderem mehr kommt. Das wäre auch falsch, das will Gott nicht. Aber so, dass man erkennen, Mensch, die Familie sollten wir mal einladen, denen geht es so schlecht. Da sollen wir mal ein Gespräch führen. ihnen vielleicht auch materiell helfen oder durch praktische Dienstleistungen oder wie auch immer und offene Tür haben. Auch zum Beispiel für Frauen, die ein Kind erwarten und überlegen, ob sie es abtreiben, dass wir die auch in unsere Gemeinden aufnehmen, ihnen beistehen, wie viele Leben könnten da gerettet werden. Wir haben auch ein Zeugnis gehört, wenn jemand sich aus dem Islam bekehrt, der verliert ja in aller Regel seine muslimische Familie und braucht dann dringend eine neue Familie bei Christen, die ihn liebevoll aufnehmen. Nicht? Haben wir da auch offene Türen. Gastfreundschaft ist auch eine Gnadengabe des Herrn, die aber an sich jeder Christ praktizieren sollte, nicht nur spezielle. Gnadengaben sind ja an sich verteilt, ja. Aber gastfrei, das ist auch ein Appell hier, ein Aufruf, den der Apostel im Auftrag Gottes uns hier zuruft. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Das heißt an einer anderen Stelle, denn etliche haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Das ist immer wieder eine Ermutigung. Ich denke oft an diesen Vers, denke, Mensch, ich will jetzt nicht murren, vielleicht haben wir wieder einen Engel, der da kommt. Ja, das hilft einem, wenn man sich das mal vorstellt. Es ist ein Liebesdienst am Herrn. Und er ist ja auch durch Engel zum Beispiel bei Abraham erschienen, im Hain Mamre und anderen Stellen, bei Lot in Sodom. Also, ja, seid gastfrei untereinander ohne Murren. Und dann Vers 10. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Die Gaben sind ja Dienstgaben, nicht zur eigenen Auferbauung, sondern zur gegenseitigen Auferbauung in der Gemeinde. Das wird in 1. Korinther 12 ausführlich beschrieben, möchte ich jetzt hier nicht wiederholen. Darüber habe ich auch hier schon mehrere Bibelwochen gehalten über den 1. Korintherbrief. Und da kam auch ausführlich die Frage der Gaben, die einzelnen Gaben. Das ist jetzt nicht unser Thema. Hier steht allerdings, dass wir einander damit dienen, wird auch hier im Petrusbrief betont, und dass wir gute Haushalter der Gnade Gottes sein sollen. Keine eigensüchtigen Haushalter, die alles für uns nur verwenden, sondern wenn ihr Gaben habt, dann bringt sie auch ein in euren Gemeinden. Betet darum, dass der Herr euch zeigt, womit ihr dienen könnt. Eine Gemeinde soll kein Ein-Mann-Betrieb sein, wie es leider in den Landeskirchen oftmals ist, zum Beispiel in diesem Pfarrermonopol, sondern eine gute Gemeinde funktioniert so, dass möglichst jeder und jede seine oder ihre Gabe einbringen kann. Und das kann natürlich nicht immer und dauernd und permanent sein, aber so, dass es die Gemeinde erbaut, dass der Gottesdienst bereichert wird, die Bibelstunde, die Gebetsstunde, die Gemeindeversammlung, der Putzdienst gehört dazu, die Musik, also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Zwei Gaben werden hier genannt, jetzt in Vers 11. Wenn jemand predigt, wörtlich heißt es redet, dass er es rede als Gottes Wort. Also ein Prediger soll nie jetzt seine eigenen Dinge in den Vordergrund stellen, sondern es soll einfach schlicht und einfach Gottes Wort auslegen. Deshalb ist auch mir persönlich, liebe Geschwister, die Vers-für-Vers-Auslegung am liebsten. Man nennt es auch Homilie in der Predigtsprache. Ich halte sehr selten Themapredigten. Meistens ist es eine Vers-für-Vers-Auslegung, dass man auch die unbequemen Verse nicht übergeht, sondern wirklich sich Gottes Wort stellt und bittet und auch ringt auf den Knien, Herr, schenk mir doch das richtige Verständnis für mich und dass ich auch der Gemeinde nichts Falsches weitersage mit deiner Hilfe. Und so sollen wir es wirklich als Gottes Wort ernst nehmen und jede geistliche Predigt wird auf den Knien vorbereitet. Und dann heißt es noch, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Wir können ja viele Aktivitäten entfalten, auch in Gemeinden, aber wenn es nicht in der Kraft und im Auftrag und in der Dienstanweisung des Herrn geschieht, dann bleibt es am Ende Leerlauf. Nein, dienen soll aus der Kraft, die Gott gewährt, geschehen. Und das Ziel ist, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier ist Jesus Christus am Höhepunkt genannt und das kann dann nur in einen Lobpreis münden. Ihm allein alle Ehre. Er hat allein alle Macht und er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. So ist es, so sei es. Amen. Das heißt also Amen. Aber wir sind noch nicht am Schluss. Manche haben vielleicht schon aufgeatmet. Ich weiß, dass es lang ist, es tut mir auch leid. Aber ich denke, wir wollen ja möglichst die ganzen Petrusbriefe betrachten. Also sagen, nein, das freut mich natürlich. Also wir haben noch einen Abschnitt, aber hier wiederholt sich jetzt manches, was wir schon gehört haben. Das geht jetzt etwas schneller. Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Wir haben ja in Kapitel 1 ausführlich betrachtet, die Verfolgungssituation im ersten Jahrhundert. Auch heute gibt es viele Verfolgungssituationen. Alle Zeit wurden Christen bedrängt um ihres Glaubens willen. Im einen Land mehr, im anderen Land weniger. Und wenn manche sagen, wir kommen nicht in die Trübsalzeit hinein, wir werden vorher entrückt, dann werden euch Christen in Nordkorea sagen, wir sind aber schon in der Trübsalzeit. Ja, versteht ihr, was ich sagen will? Also wir sollen und dürfen nicht leidensscheu sein, das liegt zwar in unserer Natur, aber in anderen Ländern, die haben schon längst eine Verfolgung, wie es zur Zeit des Antichristen wohl auch kaum noch schlimmer sein könnte. Ja, das wollte ich nur erwähnen. Also wichtig ist, dass wir uns durch diese Hitze nicht befremden lassen, die euch widerfährt oder uns dann auch widerfährt zur Versuchung und das heißt zur Prüfung, ob wir echt sind, wörtlich, als sei das etwas Seltsames, sondern wir dürfen uns freuen, dass wir mit Christus leiden. Der Jünger ist nicht über dem Meister. Das Leiden Jesu setzt sich fort in seiner Gemeinde. Aber dann werden wir auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben. Das ist unser Trost. Keine Vertröstung aufs Jenseits, sondern wir haben auch jetzt schon im Leiden seine Kraft. Wie viele Märtyrer sind standhaft geblieben und haben sich zu Jesus bekannt, auch wenn es Leiden bis hin zum Tod mit sich gebracht hat. Und dann sogar hier auch eine Seligpreisung, wie in der Bergpredigt. Hier auch eine Seligpreisung, eine Parallele zu den Seligpreisungen, die Jesus selber gesagt hat in der Bergpredigt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, also auch verleumdet, gelästert, verachtet, verspottet und so weiter. Wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Was ist das für ein Zuspruch und eine Ermutigung, wenn wir das so lesen dürfen? Und dann kommt wiederum die Einschränkung. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Das habe ich schon mehrfach erwähnt und auch im Brief ist schon mehrfach begegnet, immer mit neuen Schwerpunkten und Betonungen. Und hier wird jetzt nochmal gesagt, wir sollen nicht wegen eigener Schuld oder Sünde leiden oder verurteilt werden, sondern allein, weil wir Jesus nachfolgen. Um der Gerechtigkeit willen, da liegt dann die Verheißung der Seligkeit darauf. Wir sollen kein Mörder sein, kein Dieb, überhaupt keiner, der Böses tut und auch nicht in ein fremdes Amt greifen. Das Letztere ist etwas schwieriger zu verstehen. Das könnte heißen, dass wir uns nicht in fremde Angelegenheiten mischen, dass wir jedem seinen Dienstbereich lassen, dass wir nicht einfach, wenn wir keine Berufung haben, jetzt uns als Polizist verkleiden, zum Beispiel jetzt etwas überspitzt gesagt und sagen wir schießen jetzt hier um uns oder irgendwas. Das ist jetzt übertrieben gesagt, aber oder wir sollen auch nicht Richter spielen, wenn wir nicht wirklich als Richter eingesetzt sind oder andere Dinge. Ich meine jetzt im weltlichen Beruf und so soll jeder ein rechtschaffenes Leben im Staat führen, wie wir auch gestern Abend gehört haben, seid Untertan der Obrigkeit, die auch Gewalt über euch hat, eben mit der Ausnahme, wo sie etwas gegen Gottes Wort befiehlt. Und in Vers 16 kommt jetzt die Bezeichnung Christ, Christianos im Griechischen vor. Kommt nicht oft in der Bibel vor, aber hier steht die Bezeichnung Christ. Schön. Leidet er aber als ein Christ, Christianos, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn Christianos heißt zu Christus, zum Messias, zum Heilskönig, zum Erlöser gehörig. Wir gehören zu Jesus. Und da brauchen wir uns nicht zu schämen. Wir dürfen uns freuen, uns zu diesem Namen zu bekennen, dass wir Christi Jünger sind. Und nun kommt noch ein etwas umfassenderes Gebiet mit Vers 17. Ein Vers, der auch heute sehr, sehr aktuell ist. Da steht in Vers 17, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn wir da ins Alte Testament schauen, finden wir eine Parallelstelle in Hesekiel 9, Vers 6. Da heißt es, tötet alte, junge Männer, junge Frauen, Kinder und Frauen, vernichtet sie. aber von denen, die das Zeichen an sich tragen, sollt ihr keinen anrühren. Beginnt aber an meinem Heiligtum, am Hause Gottes. Und sie fingen bei den Ältesten an, die vor dem Haus waren. Warum wurden damals gerade die Ältesten, die am Heiligtum dienten, getötet? Der Prophet Hesekiel wirkte zu einer Zeit, als gräulichster Götzendienst ins Haus Gottes eingedrungen war, in den Tempel, in den heiligsten Bezirk. Wenn ihr lest, wir haben jetzt die Zeit nicht mehr, aber Hesekiel 8, das ist bei mir überschrieben, die Gräuel des Götzendienstes im Tempel, im Allerheiligsten schon, wo die Priester nur Zugang haben, da haben sie Götzen verehrt, den Tammuz. Und hier heißt es sogar in Vers 10, als ich hineinkam, also 8 Vers 10, Hesekiel 8 Vers 10, als ich hineinkam und mich umsah, sieh, da waren allerlei Bildnisse von Würmern und Tieren, nichts als Scheusale und allerlei Götzen des Hauses Israel, ringsherum an der Wand eingeritzt. Und vor ihnen standen 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel. Und Jaasania, der Sohn Schafans, stand auch unter ihnen. Und jeder hatte sein Räucherfass in der Hand und es stieg ein dicker Nebel vom Räucherwerk auf. Die haben diese Würmer, diese Götzen in Tiergestalt verehrt. Und den Tammuz, und dann heißt es sogar noch, die Sonne haben sie angebetet. In Hesekiel 8 könnt ihr das nachlesen. Und daraufhin schickt Gott sein Gericht und sagt, fange an am Hause Gottes, nur die, die gezeichnet, die versiegelt sind, die verschone, die treu geblieben sind. Aber alle anderen wurden damals gerichtet. Und wie sieht es heute aus am Hause Gottes? Ist heute die Kirche, die Gemeinde ein Heiligtum, wie es Gott gefällt? Wie sieht es aus an vielen Orten? Ich denke, der Babylongeist der Vermischung ist überall mehr oder weniger schon eingedrungen, ob es Landes- oder Freikirchen sind. Einige Beispiele, die Bibelkritik, gerade auch in Deutschland, in Europa, hat seit dem 17., 18. Jahrhundert um sich gefressen wie ein Krebsgeschwür, hat so vielen, gerade auch Theologen, den Glauben zerstört, dass heute kaum noch bibeltreue Botschaften zu hören sind, mit wenigen Ausnahmen. Dabei ist die Bibel so in sich stimmig, so harmonisch, so wunderbar vom Geist durchweht, wer wirklich unter Gebet die Bibel liest, der findet keine Widersprüche. Ja. Ich habe bisher noch keinen einzigen Widerspruch gefunden und lese schon 30 Jahre die Bibel. Und die Bibelkritik, der Liberalismus, der Libertinismus, die Zügellosigkeit, Gesetzlosigkeit in vielen Kirchen, bis hin zur Homosegnung. Man kann aber nicht segnen, was Gott ein Fluch ist. Der Feminismus, wo die Frau als die Heilsbringerin auf den Thron gestellt wird, als Gegengewicht zu einem jahrhundertelangen Patriarchalismus, der auch nicht richtig war. Und dann auch der Genderismus, wo man jetzt heute die Geschlechtsunterschiede auflösen will, bis hinein in die Kirchen. Das sind alles genauso Götzendienste wie damals bei Hesekiel, wo man Würmer und alles Mögliche angebetet hat und die Sonne. Heute betet man irgendwelche Menschen an und nur ein Beispiel, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier nenne. Im radikalen Feminismus wird gesagt, wir brauchen nicht das Blut Jesus, sondern das Menstruationsblut der Frau. Das ist erlösen. Und lauter solche gotteslästerlichen Aussagen, es wird im Raum der Kirchen, nicht überall, aber zum Teil geduldet. Es gibt manchmal noch Proteste, wo es ganz extrem wird. Aber so diese gemäßigten Formen der feministischen Verführung, der liberalistischen und libertinistischen Verführung, die werden zunehmend geduldet, auch in Freikirchen. Deshalb sage ich immer, geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, schließt euch Gemeinden an, die nicht in solchen Dachverbänden drin sind, wo der Abfall grassiert. Und hier heißt es nun weiter, wenn aber zuerst an uns, also wenn das Gericht zuerst am Haus Gottes anfängt, wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben, die draußen sind? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Ja, wer wird dann noch Mission treiben, wenn es im Haus Gottes so aussieht? Wie kann man noch Menschen zurufen, kehre um von deiner Sünde, wenn in den Kirchen selber die Sünde nicht nur toleriert, sondern praktiziert wird? Versteht ihr, was für ein Ende wird es nehmen mit den Ungläubigen, wenn kein Licht mehr leuchtet auf dem Berge, wenn die Wächter auf Zions Mauern vertrieben wurden, ausgeschlossen aus den Kirchen und ihren Verbänden? Was für ein Ende wird es nehmen? Man kann nur beten, Herr Jesus, komme bald und rette doch noch manchen heraus. Heute geht es noch um die Herausrufung des Einzelnen, dass sie wieder zurückfinden zur Bibel als der wirklichen Grundlage, als des wirklichen Wortes Gottes, kindlich vertrauensvoll sich Jesus und seinem Wort öffnen und einen rettenden Glauben erhalten, der ihnen allein den Weg zum Himmelreich ermöglicht. Ich habe nicht mehr die Illusion, dass wir heute noch die großen Massen erreichen könnten in Deutschland, aber immer wieder Einzelne auf der Straße oder sonst wo durch Mission einladen. Das sollten wir viel mehr tun, auch die Straßenmission. Die Leute kommen heute nicht mehr zu uns, die Gemeinde. Wir müssen hinausgehen zu ihnen, in die Dörfer, in die Städte hinausgehen und sie dann einladen. Aber erstmal erreichen überhaupt. Nicht? Ja, und dann der letzte Vers. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Wenn jemand leidet, soll er also ganz auf Gott vertrauen, meine Seele ist ruhig, Herr, in dir. Und aber dann nicht nur passiv jetzt in ihm ruhen, sondern, dann steht hier gleich, damit es nicht einseitig wird, Gutes tun, aktiv Nächstenliebe praktizieren. Die Ruhe im Herrn und die praktizierte Nächstenliebe, beides geht hier Hand in Hand. Und wir wollen den Herrn auch bitten, dass er uns dazu immer wieder Gnade schenkt. Amen. Und uns erheben zum Gebet. Lieber Heiland, wir sind sehr traurig, wenn wir sehen, wie das Gericht am Hause Gottes beginnt, in vielen Gemeinden und Kirchen heutzutage. Wir wollen nicht darüber richten und urteilen, das steht uns nicht zu, sondern bitten, Herr, bewahre uns, reinige mich, dass nicht auch diese Gräuel im Herzen und in unseren Kreisen und Gemeinden sich ausbreiten. Und rette noch viele heraus, die sich auf den breiten Weg haben ziehen lassen. Herr, wir wollen uns absondern von allem Bösen und dir nachfolgen. Und da, wo uns der Feind immer wieder locken will, wollen wir ihm gebieten und widerstehen mit deinem Wort. Schenk uns dazu Gnade, Herr. Und vergib uns, wenn wir es nicht immer so richtig getan haben, wie du es von uns erwartest. So sei du bei uns. Wir leben ganz aus deiner Gnade, Herr. Und bitten dich, halte uns fest an deiner gnädigen Hand. Amen.